Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr, zur Weihnachtsfolge. Inzwischen ja schon Tradition. Ich spreche mit dem Langstreckenpiloten Klaus. Heute der Santa Klaus, der sich diesmal im Layover in Südafrika meldet. Bevor es losgeht, noch ein Gruß, ein Weihnachtsgruß. Basti hat kommentiert bei Spotify. Lieber Christopher, ich bin riesengroßer Luftfahrt-Fan und Luftraum-Fan. Ich bin 11 Jahre alt und würde mich freuen, wenn du mich grüßt. Haben wir an dieser Stelle gemacht. Hallo Basti, schön, dass du hier mit dabei bist. Und ich freue mich natürlich immer über eure Nachrichten und Kommentare. Also haut rein in die Tasten und wir legen hier mal los.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Erst einmal von mir und dem gesamten Aero-Telegraph-Team frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Die habe ich genutzt, um mit Kapitän Klaus zu sprechen. Der war ja schon häufiger hier zu Gast und diesmal habe ich ihn in Kapstadt erwischt. Hallo Klaus, frohe Weihnachten.
Ja, Christopher, frohe Weihnachten. Vielen Dank, das gebe ich gerne zurück, auch wenn es so ein paar tausend Kilometer entfernt ist und die Temperatur war so ein ganz bisschen anders.
Definitiv. Also hier in Hamburg heute tatsächlich Minusgrade, der Himmel blau. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ja, Himmel blau, exakt genauso. Aber morgens 22 Grad und tagsüber dann so 30 Grad plus.
Okay, also 1:0 für dich. Du bist Weihnachten wieder unterwegs. Das ist ja eine Tradition, dass wir uns dann immer mal hören. Also du bist häufiger Weihnachten unterwegs. Wie viele Karma-Punkte hast du denn schon gesammelt bei dir in der Firma?
Ja, schon einige, denke ich mal, weil ich eben Weihnachten fliege. Aber es ergibt sich einfach aus der privaten Situation. Und oft nehme ich ja auch meine Kinder mit. Und dementsprechend ist es ja so geben und nehmen. Ne? Also wenn Menschen gerne zu Hause sein wollen über Weihnachten bei ihren Kindern, können sie es so oder kann es zumindest ein Kollege mehr machen, wenn ich denn fliege. Und ja, diesmal sind meine Kinder nicht mitgekommen, die wollten Schnee haben und das war jetzt in Kapstadt schwierig. Aber das sind ja vielleicht auch eher Luxusprobleme. Aber wir feiern eigentlich Weihnachten immer vorher, vor dem, also meistens am 4. Advent und das ist irgendwie auch schon so eine kleine Tradition geworden.
Wir zeichnen jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag gegen Mittag auf. Du bist 2,5 Tage in Kapstadt. Wie habt ihr denn die Weihnachtszeit jetzt verbracht, also du und deine Crew?
Ja, eigentlich eher gechillt. Also ich hatte da ein bisschen was organisiert. Ankunftstag erstmal vielleicht eine Stunde schlafen nach dem Nachtflug oder zwei. Und dann zum Sonnenuntergang sind wir Richtung Camps Bay gefahren. Das ist ein Strand am Pazifik hier in Kapstadt. Und das haben wir da genossen und danach in ein Steakhouse, wie man das eben sehr gerne macht hier. Auch das ist nicht so unüblich vom Ablauf her. Und am nächsten Tag hatte ich ein schönes Frühstück organisiert und eine kleine Ausfahrt in die Wineries, einfach nur, um das ein bisschen ja, entspannt laufen zu lassen. Man hätte auch einen Ausflug machen können zum Kap der Guten Hoffnung, beziehungsweise um Pinguine zu sehen, aber das ist ja deutlich weiter und dann ist es eher ein bisschen anstrengend, weil abends hatten wir dann auch nochmal ein Weihnachtsessen organisiert in einem sehr coolen Restaurant hier in Kapstadt.
Klingt sehr lässig. Heute geht es dann für dich zurück und ich habe gesehen, dein Flieger, der dann zurück nach Frankfurt fliegt, der ist schon da. Das ist ja eigentlich unüblich, dass ein Flugzeug so lange da am Flughafen rumsteht. Meistens geht es ja auch auf Langstrecke hin und dann für das Flugzeug auch relativ zügig wieder zurück. Warum ist es da anders?
Genau, ja, das liegt an den Anschlussflügen, die du haben möchtest, weil der Hinflug findet in Frankfurt oder startet in Frankfurt um 22 Uhr oder 22.15 Uhr, sodass jeder an dem Tag den Flug bekommen kann, weil jeder Anschlussflug diesen Flug erreicht. Und zurück landen wir morgens um 5.30 Uhr. Wenn man jetzt nach der Minimumzeit, man landet hier in Kapstadt morgens um 10 oder 11 Uhr deutsche Zeit, nach Frankfurt zurückfliegen würde, würde man in Frankfurt um 22 Uhr landen oder das Flugzeug. Und dann kriegt aber niemand mehr den Anschlussflug. Also muss man überlegen, wie man das timet. Und dann ist es oft so, dass das Flugzeug dann da eine gewisse Zeit am Boden steht. Wenn man das nicht, manchmal nutzt man das auch für weitergehende Flüge. Dann fliegt man noch zu einer weiteren Destination, dass man zwei zusammenlegen kann, um dann diese Zeit zu nutzen. Aber das macht man hier nicht. Außerdem ist das Aufkommen oder die Nachfrage nach Kapstadtflügen so groß, dass gar kein Platz mehr da wäre, dass man noch weiter irgendwo hinfliegen könnte.
Aber da sieht man, ja, dass es durchaus ein Nachteil ist, dass europäische Flughäfen, zumindest die großen und die meisten, dann Nachtflugverbot haben. Da sieht man, wie komplex das ist.
Ja, das ist sehr komplex. Also natürlich kann man das alles planen. Aber wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass die meisten Flughäfen auf der Welt das auch hätten, ja, dann wäre es erst richtig komplex. Die meisten Flughäfen auf der Welt haben überhaupt kein Nachtflugverbot. Also das ist eigentlich nur sehr stark auf Europa begrenzt.
Dann nutzen wir das doch heute mal, weil wir es, glaube ich, noch nie so richtig gemacht haben, über die Fliegerei in Afrika zu sprechen. Das ist ja ein Kontinent, der, was das Fliegen angeht, glaube ich, sich dann doch schon noch ein bisschen unterscheidet. Also was unterscheidet das Überfliegen von Afrika im Vergleich zu Europa?
Erstmal kann man ja sagen, dass Afrika unfassbar groß ist. Also man braucht ungefähr von Frankfurt, oder wir haben auf dem Herflug ungefähr so 7 Stunden gebraucht, bis wir am Äquator waren. Aber dann waren wir noch lange nicht in Kapstadt. Also bedeutet es schon mal, dass diese Entfernungen einfach riesengroß sind. Wenn man so eine Weltkarte anschaut, ist die Weltkarte immer eine Projektion. Das heißt, die Distanzen stimmen nicht. Im Prinzip kann man sich das vorstellen, dass im Äquator eher gedrückt ist und Richtung Polen gezerrt ist. Dadurch wirkt Europa deutlich größer und Russland oder Grönland wird riesig groß. Und wenn man sich das mal auf dem Globus anschaut, sieht man, dass Grönland vielleicht ein bisschen größer ist als Madagaskar. Auf einer Karte sieht es so aus, als wenn es so groß ist wie Afrika. Was hat das mit der Fliegerei zu tun? Dadurch sind die Entfernungen halt viel, viel größer. Und wenn man kommunizieren möchte, also mit der Bodenstation über Funk, da müssen ja überall Antennen stehen. Also du machst Radio und diese Funkfrequenzen, auf denen wir funken, sind ähnlich wie deine UKW-Frequenzen. Und da weißt du ja auch, in Deutschland muss ja, wenn du in Hamburg einen Sender stehen hast, wirst du in Hannover den nicht mehr empfangen. Und so ähnlich ist es beim Fliegen auch. Und dadurch, dass es in der Luft ist, vielleicht ein bisschen weiter, aber letztendlich nicht viel weiter. Und das bedeutet, dass die Kommunikation in Afrika schon eines der größeren Probleme ist. Früher ging das alles über HF, also über Kurzwelle. Das war, jeder, der kann mal HF in seinem Radio nochmal eindrehen, sich das mal anhören. Und wenn man das den ganzen Flug anhören muss, dann ist das relativ anstrengend, zumal auch überall Leute da reden. Heute geht es auch darüber oder über so eine Art, ja, würde ich jetzt mal sagen, so ein WhatsApp-Chat für Flugzeuge, wenn man das jetzt mal ganz einfach übersetzt. Das nennt sich CBDOC als Abkürzung.
Okay, also das ist so das, was das Fliegen über Afrika von anderen Regionen deutlich unterscheidet.
Ja, genau. Also das würde das unterscheiden dazu, weil man eben diese Kommunikationsschwierigkeiten eventuell hat und weil viele dieser Staaten, die man überfliegt, gar keine Radarabdeckung haben, macht man noch zusätzlich sozusagen sogenannte Air-to-Air-Frequenz nutzt man. Also man gibt immer die nächste Position an, auf der man sich befindet und den Airway, auf dem man sich befindet und hört immer zu, ob die Flieger in der Nähe irgendwie ähnlich fliegen oder an einem Punkt zu einer ähnlichen Zeit da sind und eine ähnliche Höhe haben. Das nochmal als zusätzliches Backup, dass man sich nicht zu nahe kommt.
Jetzt bist du gerade in Kapstadt. Was sind denn so deine Lieblingsziele auf dem Kontinent? Das kann man ja sehen, wenn man dir folgt. Auf Quack747 bei Instagram zum Beispiel bist ja häufiger mal da in der Region unterwegs. Was wäre so dein Lieblingsflughafen, dein Lieblingsziel?
Also ich bin schon sehr gerne in Kapstadt, muss man sagen. Aber ich fliege auch alle anderen afrikanischen Destinations, so wie in Nairobi oder so, auch unheimlich gerne an, weil die Menschen immer sehr freundlich sind und weil es einfach, ja, ich bin irgendwie gerne hier, kann das gar nicht so genauer beschreiben. Und hier in Kapstadt kommt natürlich noch hinzu, dass die Landschaft traumhaft ist. Das Freizeitangebot ist super und alles in allem, wenn man jetzt auch noch im Sommer hier ist, ist das Wetter natürlich auch gigantisch. Also das wäre vielleicht schon eine meiner Lieblingsdestinations. Aber auch Nairobi bietet seinen Reiz, aber auch andere afrikanische Destinations, die dann vielleicht deutlich mehr Einschränkungen haben, weil man das Hotel gar nicht verlassen darf, weil man vielleicht durch eine Stadt fährt, wo man denkt, okay, jetzt möchte ich hier aber auch gar nicht aussteigen, weil man das grundsätzlich für durchaus gefährlich halten könnte. Aber auch das macht den Reiz dieser Fliegerei aus, dass man eben nicht nur nach Los Angeles fliegt und da irgendwie an den Strand geht und sagt, boah, ist ja super, sondern Fliegen hat ja was damit zu tun, dass man die ganze Welt sieht. Weißt du, wenn ich in Nairobi in einem Kinderheim bin und mir die Frau erklärt, dass das ganze, also das Kinderheim von dem Staat überhaupt nicht unterstützt wird, obwohl sie eine sehr wertvolle Arbeit macht und dort Kinder sind, die mit 14 Jahren ihre eigenen Kinder haben, weil sie mit 8 Jahren schon verheiratet wurden und vergewaltigt wurden und du hast selber Kinder in dem Alter, dann lehrt das sehr viel Demut. Und wenn man dann eben noch feststellt, naja, dass die meisten Menschen auf dieser Welt ungefähr so leben oder wie in einem Slum in Indien, also die Hälfte der Menschen lebt so oder schlechter, dann wird einem erstmal klar, wie privilegiert man ist und wie dankbar man sein kann, überhaupt das zu machen, was wir hier machen dürfen oder was wir machen.
Definitiv. Jetzt ist es ja so, das neue Jahr ist bald da und vielleicht haben sich ja einige vorgenommen, Mensch, nächstes Jahr, da will ich mal irgendwo hinfliegen, wo es vielleicht mal etwas Besonderes ist. Jetzt haben wir Nairobi, hast du angesprochen und ja klar, Kapstadt, das ist ja auch ein Ziel, das im Prinzip jeder kennt. Gibt es irgendeinen Ort in Afrika, wo du sagst, das wäre mal eine Reise wert, weil es eben anders ist?
Das ist eine gute Frage. Es hängt natürlich immer von dem Streckennetz meines Flugzeuges ab. Ich kann mir das nicht so genau aussuchen, muss denn dahin fliegen. Und ich bin eigentlich alle Ziele, die wir anfliegen, schon angeflogen. Von daher ist jetzt keins da, wo ich unbedingt nochmal hinfliegen will, weil wir das gerade nicht anfliegen. Reizen würde mich natürlich schon, zum Beispiel nach Äthiopien mal zu fliegen, nach Addis Abeba, aber eben auch nach Windhoek oder nach Tansania oder auch nach Ghana. Also das sind alles so Ziele, die mich auch reizen würden, wenn du jetzt auf Afrika das beziehst.
Dann sprechen wir mal über dein Flugzeug, dass du fliegst. A340, ja ein Flugzeug, was bei Spotter natürlich super beliebt ist. Ein Flugzeug mit 4 Triebwerken. Wo gibt es das heute schon noch? Aber eben auch ein Flugzeug, das immer weniger zu sehen ist und auch deine Airline jetzt in den kommenden Jahren und Monaten ja definitiv ein Flugzeug sein wird, was die Flotte er verlässt. Wie ist denn das, wenn du jetzt irgendwo so reinschwebst in einen großen Flughafen mit einem A340? Spürst du das, dass das schon ein besonderes Muster ist?
Also insbesondere der A340-600, also das spüre ich zum einen auf jeden Fall, weil ich das Flugzeug selber wahnsinnig gerne fliege. Schon alleine, wenn man den Koffer unten abstellt, um das Flugzeug rumgeht und diese Dimensionen sich betrachtet. Aber ich spüre es auch, weil ich auf jedem Flug, den ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, auf dem 340-600 hatte ich mehrere Fluggäste, die nur deswegen mitgeflogen sind, weil das eben A340-600 war. Das zeigt eben auch, dass viele Menschen das eben auch sehen und dieses Flugzeug nochmal live erleben wollen. Und was die Spotter angeht, erlebe ich das natürlich auch an den Flughäfen, wenn man dort ankommt, dass ja das durchaus beliebt ist, dieses Flugzeug nochmal zu fotografieren. Und mir haben auch schon Spotter geschrieben, dass sie schon überlegt haben, nach Frankfurt zu kommen, um das Flugzeug nochmal zu fotografieren oder auch irgendwo anders hin. Oder ich werde regelmäßig gefragt, welche Strecken man denn buchen könnte, damit man sicher damit fliegen kann. Und das zeigt schon, dass das Interesse doch ziemlich groß ist an dem Flugzeug.
Wie ist das, wenn jetzt das Flugzeug immer seltener sozusagen vorkommt? Was bedeutet das so für dich und dein Streckennetz?
Ja, relativ einfach. Es wird ja überschaubarer. Also das Streckennetz wird natürlich kleiner. Wenn du weniger Flugzeuge hast, des gleichen Musters, fliegst du halt weniger Ziele an, was eigentlich eine gewisse Logik hat dann natürlich.
Definitiv. Aber macht trotzdem Spaß.
Es macht auf jeden Fall Spaß. Also mir macht dieses Flugzeug Spaß. Ich werde wahrscheinlich auch das so lange fliegen, solange es noch fliegt. Das weiß man immer nie so ganz genau. Das kann sich immer noch ein bisschen ändern. Und mal schauen, was dann kommt. Aber momentan fühle ich mich sehr, sehr wohl auf diesem Flugzeug und in diesem Streckennetz.
Und da gehört das Type Rating A330 ja genauso mit dazu. Den fliegst du aber seltener, oder?
Ja, das ist immer so phasenweise. Ne? Es wird sicherlich im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr A330 geben. Wir machen vielleicht noch mal ein bisschen Ausbildung. Ist noch nicht so ganz klar für eine andere Airline aus der Gruppe. Insofern kann das wieder ergeben, dass man da vielleicht als Ausbilder noch ein bisschen mehr unterwegs ist. Insofern ist es nie so, also in der Fliegerei kannst du ja immer die nächsten 4 bis 6 Wochen relativ sicher vorhersagen. Alles darüber hinaus ist nicht so sicher.
Was ich neulich gesehen habe, und da habe ich noch nie was von gehört, also Asche auf mein Haupt, der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich drüber lachen, aber Rain Repellent, das ist was Cockpit Crews, was Flugzeuge am Start haben, habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Was ist das?
Ja, im Prinzip ist es das Gleiche wie in deinem Auto, dieser Knopf, auf den du drückst, damit eine Flüssigkeit auf deine Windschutzscheibe kommt. Also kann man genauso vergleichen. Und hier ist es ein bisschen komplexer, das ist eine Flasche mit Stickstoff, die dann sozusagen, dieser Stickstoff bringt dann diese Flüssigkeit auf die Scheibe. Es haben nicht mehr alle Flugzeuge das eingebaut, weil manche Flugzeuge haben eine beschichtete Scheibe, sodass das so nicht mehr notwendig ist und die Scheibenwischer auf jeden Fall funktionieren. Man möchte halt nur damit erreichen, dass wenn zu viele Mücken da drauf sind, wie beim Auto auch, die Scheibenwischer das besser abbekommen und vielleicht auch grundsätzlich, dass die Scheibe etwas angefeuchtet ist und nicht, wenn man nach 3 Regentropfen die Scheibenwischer anmacht, dass es dann zu trocken ist. Also es ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie beim Auto.
Klaus, gleich wollen wir noch über deinen Rückflug sprechen. Vorher eine kleine Schnellfragerunde mit Antworten, die dir mit Sicherheit nicht so leicht fallen werden. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Es ist Weihnachten, super. Also hau raus. Ja. Lieber große oder kleine Crew?
Große Crew.
Airbus oder Boeing?
Airbus.
Okay, aber die nächste Frage trotzdem. 787 oder
A350? Ja, A350.
Langstrecke oder Kurzstrecke?
Langstrecke.
Lieber großer oder kleiner Airport?
Oh, großer Airport.
Warum?
Ja, es ist meistens irgendwie spannender. Also wenn ich denke an so Airports wie New York oder Chicago, das ist wirklich anspruchsvoll, aber wirklich, wirklich spannend. Und wenn man so einen Airport nimmt wie Kapstadt, dann ist halt der Anflug toll, aber der Flughafen selber ist halt schon überschaubar. Das ist ja eine Runway, gut, zwei Runways, aber nur eine, die wir nutzen könnten. Und ja, hat beides seine Vor- und Nachteile, aber so ein großer Airport ist spannend.
Mit oder ohne Autopilot?
Ja, ohne.
Weil macht einfach Spaß, richtig zu fliegen.
Ja, also viele Leute glauben ja immer, dass der Autopilot, also der macht alles, ne? Also quasi drückst, also das ist ja Quatsch. Der Autopilot hält die Flughöhe und das Routing, was du ihm vorher eingegeben hast, das fliegt er ab. Und wenn du da einen Fehler machen würdest, würde er das ja gnadenlos einfach trotzdem abfliegen. Der denkt ja nicht darüber nach. Und jede Landung und jeder Start wird ja von Hand gemacht. Ne? Außer wenn wir eine automatische Landung bei so Nebellagen machen. Und dann ist es aber ja auch so, dass dann die Konzentration viel, viel höher sein muss. Am Boden müssen alle Flugzeuge und Fahrzeuge viel weiter weg sein von den Antennen. Und die Flugzeuge müssen größere Abstände haben, damit dieses Signal, auf dem das Flugzeug entlangfliegt, nicht gestört werden kann. Und die Crews müssen jedes Jahr geschult werden. Und wie gesagt, man bereitet sich immer auf ein mögliches Durchstarten vor, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Also deutlich anspruchsvoller, deutlich ineffizienter, für alles eigentlich deutlich, ja, ungeeigneter. Es ist einfach deutlich anstrengender, deutlich anspruchsvoller. Und eine Landung normalerweise von Hand macht natürlich auch viel mehr Spaß.
Und in zwei Antworten war deine Vorliebe für Airbus deutlich rauszuhören. Das heißt, der Sidestick, der reizt dich mittlerweile deutlich mehr als das Steuerhorn.
Ja, irgendwie schon. Ich bin in meinem Leben tatsächlich länger Boeing geflogen als Airbus. Trotzdem überzeugt es mich momentan sehr viel mehr. Wenn jetzt es so ist, dass ich das andere Flugzeug fliegen müsste, weil es gar nicht anders geht, dann würde ich es ja auch total gerne machen. Das ist ja keine Frage von, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Das ist beides toll. Nur im Moment würde ich das eine vielleicht etwas bevorzugen.
Und A350, dann 900 oder die 1000er-Variante?
Ich würde dann ja beide fliegen. Und die 1000 habe ich bisher nur auf Fotos, ich habe sie, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesehen. Das ist natürlich auch sehr beeindruckend. Aber alles, was ich von dem Flugzeug grundsätzlich gehört habe, von den Kollegen, die das fliegen, sind alle absolut begeistert. Und zwar uneingeschränkt.
Okay. Für dich geht's heute mit dem A340 zurück und du bereitest dich ja immer schon so ein paar Stunden vor, so ein bisschen darauf vor. Das heißt, wie wird das Routing zurück stattfinden und womit rechnest du so?
Ja, also das Routing wird relativ ähnlich sein wie das Hinflug-Routing, also mehr oder weniger eine gerade Linie. Wenn man jetzt so die Länder abzählt, würde es dann von Kapstadt aus rausgehen. Vermutlich erstmal Departure, also Richtung Süden über die False Bay und dann rechts herum um den Tafelberg, dann Richtung Norden die Küste entlang an Namibia, Angola vorbei, dann über Gabun, Kamerun und vorher noch den Kongo. Und dann geht es dann über Zentralafrikanische Republik, Tschad und Algerien nach Frankfurt. Ich schätze so 11 Stunden 20 und Landung sollte morgens um 5.30 Uhr in Frankfurt sein, im schönen kalten Frankfurt, ich denke so bei 0 Grad. Aber ich glaube, es ist kein Nebel vorhergesagt, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe.
Wie ist das bei 11 Stunden? Seid ihr da schon zu dritt unterwegs?
Ja, genau. Also man kann immer sagen, ab 9 Stunden Flugzeit sind wir zu dritt unterwegs. Und dann wird das eben aufgeteilt, dass einer immer eine Pause machen kann. Das ist auch bei so Nachtflügen wirklich essentiell, dass man da ein bisschen Ruhe finden kann. Weil bei die Piloten, während des Fluges ist es ja eher überwachende Tätigkeit. Ich sagte schon, die Kommunikation ist ein Problem, denn wenn man über Afrika fliegt, muss man ja die ITC passieren, also die Linie um den Äquator herum, bei dem sich immer oder wo sich immer Gewitter bilden. Die können auch nachts noch da sein, das heißt, da muss man eventuell auch mal großräumig ausweichen. Ja, und zur Landung müssen ja alle wieder fit sein. Das ist eben das Hauptaugenmerk, was man bei dieser Pausenregelung dann eben im Kopf haben muss.
Das heißt, für dich geht es jetzt nochmal ab ins Bettchen oder nochmal ab im Pool?
Bettchen, weil wir ja hier diesen Termin zum Aufzeichnen haben, bin ich relativ früh aufgestanden heute, was gefrühstückt und dann nochmal ein Nickerchen gemacht, was auch gut geklappt hat, weil das Schlafen funktioniert, also jeder hat so seine eigene Taktik, aber ich versuche immer dann zu schlafen, wenn ich müde bin, wenn es denn klappt. Also ich würde dann andere Sachen verschieben, absagen und insbesondere an dem Rückflugtag das alles danach ausrichten. Und jetzt werde ich nochmal bisschen in die Sonne gehen, nochmal vielleicht einen Kaffee trinken, ja, und dann wird es auch schon demnächst losgehen, dass wir abgeholt werden.
Klingt nach einem Plan. Ja, dann danke fürs Zeitnehmen, fürs uns, für diesen Podcast. Klar. Und gute Heimreise und schon mal einen guten Rutsch rein in 2026.
Das wünsche ich dir in jedem Fall ganz besonders herzlich und allen natürlich, die zuhören, ganz genauso.
Das war die letzte Luftraumfolge im Jahr 2025. Zeit, mich zu bedanken für eure Treue, auch in diesem Jahr. Schön, dass ihr immer mit dabei gewesen seid, dass ihr auch heute wieder bis zum Schluss reingehört habt. Und wir hören uns dann wieder in 2026, dann mit vielen spannenden Themen aus der Welt der Luftfahrt. Guten Rutsch!
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.